Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von den Kindern wünschen, dass die Kinder mit der Zeit lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Also zum Beispiel Wut angemessen ausdrücken oder nicht zuschlagen, schreien, beißen oder was auch immer. Und das Effektivste, was wir halt selber machen können für das, ist, dass wir es schaffen, wenn wir ärgerlich sind, das angemessen auszudrücken. Und das ist für uns auch ein Lernprozess, also wo viele Eltern merken, wenn mich der Ärger überkommt, dann bin ich eigentlich wie das Kind, oder? Ich schreie dann, ich mache Sachen, die ich hinterher bereue. Also ich schaffe es nicht gut, meine eigenen Gefühle zu regulieren. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund, warum wir auch im Buch dort ansetzen, oder dass man zeigt, man darf sich mit dem Kind gemeinsam auf den Weg machen.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen. Der Fabian Grolimund ist Psychologe und Lerncoach und leitet zusammen mit der Stefanie Rietzler die Akademie für Lerncoaching. Die beiden haben auch verschiedene Kurzfilme und Bücher verfasst, für Eltern und Kinder. Zuletzt ist das Buch «Ich liebe dich, so wie du bist» erschienen, wo es darum geht, wie man mit den Gefühlen von seinen Kindern umgeht. Der Fabian ist also voll der Experte. Weiss er auch immer Rat? Mal hören.
Du hast eigentlich alles mega im Griff und kennst dich mega aus. Ist das so?
Also jetzt im Umgang mit den eigenen Kindern ist es eigentlich so, dass es wie so ein bisschen getrennte Welten sind. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich viel darüber nachdenke, wenn ich meine Kinder erziehe. Das mache ich relativ stark, einfach aus dem Gefühl raus. Und ich glaube, das meiste ist wirklich eher Beziehung als Erziehung. Und ich glaube, ich habe dort das Glück, ich habe das Gefühl, ich bin sehr liebevoll aufgewachsen und kann dort gut eigentlich meine Eltern kopieren. Also ich mache es im Umgang mit meinen Kindern einfach ein bisschen so, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind.
Mhm. Ja, das
und
ist
ich denke, das ist immer etwas, wo halt einem deutlich erleichtert, oder? Also, das sehe ich oft bei Eltern, die können sagen, ja, also, so wie es meine Eltern gemacht haben, das finde ich eigentlich gut, oder? Sie sind Vorbilder gewesen für mich, und ich kann nachahmen. Die haben es natürlich leichter als jetzt die Eltern, die sagen, ich möchte es auf keinen Fall so machen wie meine Eltern.
Mhm. Wo dann wirklich kein Vorbild haben oder keine Idee, wie es dann anders möchte.
Ja, also es ist immer sehr viel einfacher, etwas Not zu haben, oder, als wenn man sich das alles so ein bisschen erarbeiten muss. Und das finde ich ja heute sowieso auch eine Schwierigkeit in der Erziehung, wie viele Eltern eigentlich das Gefühl haben, es gibt schon einiges, oder, was ich anders machen möchte. Und dann ist man oft in so einem Zwiespalt drin, dass man merkt, ja, meine Erziehung hat mich natürlich sehr stark geprägt. Die ist im Bauch, oder, und im Kopf habe ich jetzt aber andere Konzepte. Und das ist so ein Widerstritt, oder? Es fühlt sich zum Teil dann komisch an, es anders zu machen. Oder man hat wie so ein bisschen das Gefühl, was ist die richtige Temperatur, oder?
Mhm. Oder wenn man im Kopf ist, kann man es anders machen und dann die Emotionen aufschiessen. Also das kenne ich mehr von mir. So. Die Sätze, die ich nie sagen wollte, die kommen dann, wenn ich halt schon ein bisschen halb außer mir bin. Also, und das sind jetzt keine schlimmen Sätze, aber einfach, wenn ich unter Anspannung bin, was mir als Eltern relativ schnell ist, dann gehe ich natürlich in das rein, was ich schon kenne.
Absolut. Also gerade Stress, oder, und Emotionen, das holt einfach das für, was abgespeichert ist.
Mhm. Du hast, ich habe das Gefühl, eine wahnsinnig lustige Zeit mit deinen Kindern auch. Du hast sehr, sehr lustige Sachen. Deine Kinder kennt ihr sehr gerne Paroli, hat man so das Gefühl?
Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind sehr viel am Lachen. Ja, und ich find sie oft einfach wirklich witzig und eben gerade auch dann, wenn sie vielleicht eine andere Ansicht haben. Das ist sicher jetzt etwas, wo ich finde, Humor hilft sehr oft, oder? Dass man eben dann jetzt nicht hässlich ist, sondern das auch aus einer gewissen Distanz sieht, dass man vielleicht auch schon in dem Moment irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das in 2-3 Wochen erzähle, ist das eigentlich eine witzige Story.
Manchmal erzählst du so Storys, magst du eine erzählen, was sich ereignet hat?
Ah, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Aha, vielleicht gerade zum Erziehen. Letztens hat der Sohn den Teller abgeräumt, oder? Und dann habe ich gesagt, wow, da zahlt sich ja die ganze harte Erziehungsarbeit mal richtig aus. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, haha, du erziehst uns ja eigentlich gar nicht. Und dann hat er einen Moment in die Luft gelassen und gefunden, oder doch, mehr einfach so wie ein Psychologe, so dass man es gar nicht merkt.
Also ist es so? Oder fühlt es sich für dich so an?
Ja, vielleicht manchmal schon. Also, wir haben selber sehr wenig Regeln bei uns. Also, die Kinder gehen eigentlich ins Bett, wenn sie müde sind. Oder, also, so viel, viele Sachen, wo vielleicht in anderen Familien wichtige so Grundpfeiler sind, haben wir ein bisschen weniger. Ja, wenn ich Einfluss nehme auf die Kinder bei irgendetwas bestimmt, dann ist das eigentlich mehr durch Gespräche. Es ist mehr durch Geschichten, also oft erzähle ich wirklich auch Kindern einfach Geschichten von mir oder irgendeine Geschichte und wir reden darüber. Also es ist vielleicht so ein bisschen eine andere Art, oder jetzt auf gewisse Schwierigkeiten durch das Kind dann einzugehen und eher schauen, dass man das zu einem spannenden Thema macht, oder wo sie dann auch mehr wollen darüber wissen, wo sie in einen Austausch kommen, wo ich versuche, ihnen eine Anregung zu geben, wo sie dann auch ein bisschen Zeit dürfen haben, um darüber nachzudenken oder und schauen, wie sie das sehen.
Wir haben ja auch da zwei Bücher, also wo bei uns zuhause stehen auch, Jaron und die Suche nach dem Glück und Lotte, träumst du schon wieder, wo es eigentlich auch anhand von Geschichten, man kann dem Kind die Geschichte erzählen oder vorlesen, das Buch vorlesen und dann über Themen reden, wo Kinder betreffen.
Ja, ich finde das ein unheimlich effektiven und auch schönen Weg, oder? Zum gewissen Denkprozess bei Kindern anzustossen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Prinzip, oder? Wo jetzt wieder in diesem Buch vorkommt, dass es eben oft nicht darum geht, ich möchte jetzt, dass mein Kind sich so verhaltet und ich tue jetzt mit Belohnung und Bestrafung das Kind dazu bringen, oder? Sondern, dass man eigentlich das Kind wirklich ein bisschen auf Augenhöhe begegnet, dass man durch eine Geschichte, durch etwas, wo man selber erlebt hat, eine Frage aufwirft und dass man das Kind dann auch irgendwie als Gesprächspartner ernst nimmt. Ja, wenn ich irgendwie so mitgenommen habe aus meiner Kindheit, oder, dass man mit meinen Eltern gut können reden, dass man können argumentieren, dass man auch mal eine Argumentation gewonnen hat und die Eltern gefunden haben, okay, hast mich überzeugt, oder? Und auf dieser Ebene passiert dann nachher auch sehr viel, oder, dass man einfach merkt, dann, es geht beim Erwachsenwerden ja auch darum, dass man seinen Standpunkt findet, dass man Verantwortung übernimmt für seine Ansichten, für sein Handeln. Und dass man aber dort eben auch eine gewisse Freiheit hat und abweichen darf von der Haltung aus seinen Eltern.
Eben, du hast es gerade vorher erwähnt, das neue Buch. Ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt «Ich liebe dich so, wie du bist». Und ich habe den Titel im ersten Moment angeschaut und gedacht, ja, ist ja logisch. Und dann habe ich aber gefunden, ja, nein, eigentlich, also ja, wir sagen das alle und gleich sagen wir so Sätze wie «Pass doch mal ein bisschen besser auf», «Lass doch mal ein bisschen besser zu» oder «Bist doch mal ein bisschen ordentlicher» oder irgend so etwas. Also, ja, wollte ich jetzt, dass das Kind, also zeige ich ihm, ich liebe dich so, wie du bist, oder wollte ich eigentlich, dass es etwas macht, was ich wichtig finde?
Ja, also das ist ein Spannungsverhältnis, oder? Wir alle haben irgendein Bild im Kopf von unserem Kind und manchmal weicht ja auch die Realität dann ab von dem Wunschbild. Und man hat das Gefühl, das Kind ist zu laut, zu leise, zu schüchtern. Und gewisse Abweichung ist dort normal, oder? Und das die BV sein. Es ist aber so, dass wirklich ganz viele Menschen rumlaufen mit dem Gefühl, dass sie nicht richtig sind, dass sie nicht genügen. Und ich finde, sobald man irgendwo in dem Bereich innen ist von Coaching, Therapie, merkt man, dass das wirklich ein Hauptproblem ist von vielen Leuten. Oder dass sie das Gefühl haben, so wie ich bin, das passt eigentlich nicht. Und ich bin mit der Art, wo ich habe, eigentlich auch nicht wertvoll oder nicht. Ich muss mich immer irgendwie versuchen, gewisse Sachen anzupassen. Oder das Bild, wo vielleicht meine Eltern haben oder die Wünsche, die der Partner, die Partnerin an mich hat. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also wenn man das Gefühl hat, ich darf eigentlich so, wie ich bin, gar nicht wirklich sein. Und das haben wir auch oft natürlich in den Coachings gehabt mit jugendlichen Kindern, oder? Dass das schon sehr kommt, dass sie das Gefühl haben, sie spüren sehr stark gewisse Ansprüche von den Eltern an sie. Das kann sein, zum Beispiel bei Kindern, Jugendlichen, die Prüfungsängste haben, wie man sagt, wenn ich das und das nicht schaffe, bin ich ein Versager, oder dann wären meine Eltern so enttäuscht von mir. Auch wirklich ein bisschen das Gefühl haben, sie kämpfen mit den guten Leistungen und die Aufmerksamkeit und die Liebe von den Eltern. Das ist natürlich sehr oft auch, wenn Kinder ein bisschen speziell sind. Wir haben viele Kinder zum Beispiel mit ADHS, ADS oder in der Beratung und die haben oft das Gefühl, mich mag sowieso niemand, die werden mich am liebsten los, oder? Ich mache alles falsch. Ich bin schwarze Schaf von der Familie, es wäre besser, es geht mich gar nicht. Wie sie so viel die Rückmeldung bekommen aus der Umwelt und jetzt gar nicht unbedingt einfach von den Eltern, oder? Sondern von überall, von den Mitschülern, von den Lehrkräften. Dass so wie sie sind, eigentlich sie nicht in Ordnung sind. Und das ist etwas, wo wirklich viele Leute betrifft und wo eine extreme Belastung ist. Wenn man so das Gefühl hat, ganz im Inneren, der Mensch, wo ich bin, der sollte ich eigentlich nicht sein.
Ja, und ich finde es als Mutter, eben, wenn ich den Titel gelesen habe, wenn ich dann wirklich ehrlich bin zu mir selber, dann muss ich sagen, habe ich immer die Neugier und die Kapazität, um einfach mal anzuschauen, wie bist du eigentlich Kind und das annehmen. Und ich muss sagen, nein, stimmt, ich habe es nicht immer. Und also ich muss mich auch richtig manchmal dazu motivieren, um zu sagen, schau jetzt mal, okay, wie ist es eigentlich? Ohne, also alle Vorstellungen und die Wünsche von außen, wie ein Kind soll sein haben und nachher noch von der Schule natürlich, das auf die Seite schieben und okay, wie bist du eigentlich? Was findest du eigentlich? Was fühlst du eigentlich? Und ich finde, das ist, hat mich jetzt euer Buch sehr weit einfach nochmal daran erinnert, dass wir zu oft schnell in das reinkippen, im ganzen Stress und so, um einfach ihnen etwas überstülpen, wo sie vielleicht gar nicht sind.
Ja, also es passiert mir natürlich auch und das passiert allen, oder? Und ich finde, man darf sich da auch als älterer Teil nicht zu sehr unter Druck setzen, dass man immer offen und alles annehmen, oder? Das funktioniert nicht. Aber, was ich zum Beispiel sehr oft das Gefühl habe, gerade bei Jugendlichen, ist, dass sie sagen, meine Eltern hören mir gar nie zu, oder? Sie sind eigentlich immer nur, hast du das schon gemacht? Denkst du an das? Du musst denn noch? Hast du nicht ein bisschen, also das Gefühl von, die sind eigentlich ständig dran, mich irgendwie zu kontrollieren, zu beobachten, irgendwo hin, zu motivieren oder zu drücken, oder? Und einfach so die Frage, wie geht's dir eigentlich und was erlebst du gerade, dass es wirklich verschwindet unter dem. Und das fände ich ganz, ganz wichtig, oder? Dass man dort immer wieder mal sich hinter sind und gerade jetzt zum Beispiel auch bei Jugendlichen, die in der Pubertät sind, immer wieder mal überlegt, wann habe ich eigentlich das letzte so wirklich echt ein tiefes Gespräch mit meinem Kind gehabt, wo es darum gegangen ist, wie es ihm gerade geht. Ohne, dass ich irgendwelche Rotschläge gegeben habe oder dass ich sage, du musst halt oder du setzt, sondern wirklich einfach, wie ist es im Moment für dich.
Spannend finde ich in eurem Buch, dass eigentlich eben, du hast jetzt auch so ein bisschen schon angetönt, es geht am Anfang nicht um Kind. Also in euren Kapitel gerade im Start. Warum?
Ja, wie wir uns eigentlich bei dem wirklich selber im Weg stehen, oder? Wie wir merken, wir beobachten unser Kind, wir sehen etwas und das löst Gefühle uns aus. Das macht uns wütig, das macht uns ängstlich, das besorgt uns, wir schämen uns vielleicht und dann sind wir eben nicht mehr bei uns und beim Kind, oder? Sondern wir versuchen ganz schnell die Gefühle loszuwerden. Und dann sind das oft die Momente, wo wir eben dann eigentlich so reagieren, wie wir uns das nicht wünschen.
Weil wir die Gefühle nicht aushalten.
Ja, weil wir die Gefühle nicht aushalten. Also die beim Kind nicht, aber eben auch unsere eigenen nicht. Dass wir merken, wenn mein Kind wütig wird, dann wühlt mich das so auf, oder? Dass ich einfach das Gefühl habe, das muss jetzt ganz schnell anders werden, oder das Kind muss sich jetzt beruhigen, damit ich mich wieder oben abholen kann. Und das sind vielleicht auch die Momente, wo man dann sagt, du gehst jetzt ins Zimmer, bis du dich beruhigt hast, oder so, musst gar nicht sein mit mir, oder? Und wir eben gar nicht mehr, ja, die Fähigkeit haben, zu schauen, okay, das Kind ist jetzt vielleicht völlig überfordert mit einer Situation oder frustriert und es braucht uns in dem Moment. Und ich finde, wenn wir das ein bisschen reflektieren, oder, was passiert bei uns in dem Moment, dann ist das oft der Schlüssel, dass wir gelassener reagieren. Und ganz oft ist es ja so, dass ein Kind zum Beispiel einen Wutausbruch hat oder also am Morgen oder am Morgen irgendwie mir wird los mit dem Kind und das Kind hat jetzt einen Wutausbruch, ist frustriert wegen irgendetwas und als älterer Teil habe ich aber das Ziel im Kopf, dass ich jetzt aus dem Haus will. Und das sind oft die Momente, wo wir dem Kind dann alles Mögliche unterstellen. Die Gedanken. Warum musst du immer querstellen? Machst du das eigentlich extra? Wegen dir komm mit Sport zur Arbeit, oder? Also, dass ganz, ganz viele so Gedanken rum sind, die überhaupt nicht mit dem Kind zu tun haben. Das Kind ist jetzt vielleicht einfach ein Wort, es sucht gerade noch sein Kuscheltier, das es mit, nein, Krippe oder irgendetwas, oder? Oder es ist einfach noch nicht wirklich wach oder hat noch zu wenig Zucker gehabt. Morgen ist erst gerade da gekommen. Und es kann jetzt nicht in dem Sinn schon mit seinen Gefühlen so umgehen, auch vom Alter her. Und wenn wir aber selber durch das nachher so angetriggert werden, dann erwarten wir oft sehr viel von den Kindern, die sie nicht leisten können.
Und das Kind spürt noch unsere Anspannung, die steigt, steigt, steigt. Und das geht dann bei mir, also ich merke es bei mir immer, wenn ich dauer angespannt bin und morgen eben finde, dann ist so logisch eskaliert dann. Weil es ist wie gar, eben, sie fangen eigentlich das auch noch ab, was sie bei mir spüren. Und dann ist,
ja. Ja, und es sind oft gerade die Kinder, die vielleicht vom Verhalten her auch ein bisschen weniger einfach sind. Also jetzt denke ich gerade zum Beispiel an Kinder eben mit ADHS, wo die ja zum Teil noch feinfühliger sind. Also die nehmen die Stimmungen extrem auf. Und das ist auch etwas, was uns Eltern in den Seminaren immer wieder zurückmeldet. Oder wenn ich zum Beispiel in einer Situation bei der Hausaufgabe Stress bin und unruhig, dann eskaliert es ganz sicher. Also das, man merkt, dass das übertreibt sich wahnsinnig schnell und da findet so ein Ping-Pong statt. Oder? Und wenn ich ein bisschen besser als älterer Teil weiss, welche Situationen sind für mich schwierig, was geht denn in mir vor, dann kann ich auch besser gewisse Fallen vermeiden oder weiss dann in dieser Situation selber besser, wie ich meine Gefühle kann regulieren kann. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich von den Kindern wünschen. Dass das Kind mit der Zeit lernt, ihre Gefühle zu regulieren. Also zum Beispiel wutiger angemessen ausdrücken oder nicht zuschlagen, schreien, beißen oder was auch immer. Und das Effektivste, was wir halt selber machen für das, ist, dass wir es schaffen, wenn wir ärgerlich sind, das angemessen auszudrücken. Und das ist für uns auch ein Lernprozess, also wo viele Eltern merken, Wenn mich der Ärger überkommt, dann bin ich eigentlich wie das Kind, oder? Ich schreie dann, ich mache Sachen, die ich hinterher bereue. Also ich schaffe es nicht gut, meine eigenen Gefühle zu regulieren. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiger Grund, warum wir auch im Buch dort ansetzen, oder dass man zeigt, man dürfen sich mit dem Kind gemeinsam auf den Weg machen. Und man kann im Kind Hilfestellungen geben, damit es mit seinen Gefühlen gut zurechtkommt. Man kann eben aber auch für sich selber nutzen.
Würdest du auch dazu raten, dass man das auch thematisiert mit dem Kind zusammen? Wenn man jetzt selber eben Gefühlsregulation nicht gut hinkriegt, dass man das auch anspricht?
Ja, also das letzte Jahr sind wir mit dem Zug auf Kroatien gefahren, letztes Jahr mit meinem Sohn, und die haben gesagt, pass auf den Koffer auf, oder? Und dann, wenn wir im Bus einsteigen, und er hat dann einfach in mir verschwätzt und hat dann irgendwo liegen. Und dann haben wir ihn schnell angeschnurrt, oder? Und das finde ich nachher wichtig, dass man auch als älterer Teil auf das zurückkommt und sagt, du, mir geht's ein bisschen gleich wie euch, wir sind jetzt 25 Stunden schon unterwegs, oder in dem Zug, es ist heiss, ich bin gerade wirklich ein bisschen zu hässig geworden, es tut mir leid, ja, überreagiert. Und eigentlich ist es meine Verantwortung, zu schauen, dass wir alles haben, oder? Also, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man darauf zurückkommt, dass das Kind merkt, die Eltern haben gesehen, die Reaktion zum Beispiel ist nicht in Ordnung gewesen. Sie können sich dafür entschuldigen, sie können auch irgendwo zeigen, was ihnen vorgegangen ist. Das macht es auch den Kindern leichter, oder, sich zu entschuldigen bei so etwas oder hinterher nochmal darauf zurückzukommen. Und wenn man als Eltern dort das Gefühl hat, das habe ich manchmal in Beratungen, dass Eltern zum Beispiel das Gefühl haben, dann hat doch das Kind keinen Respekt mehr, wenn man sich als Elternteil entschuldigt. Oder? Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den Kindern zeigen, wir sind auch Menschen, oder? Wir machen Fehler und manchmal reagieren wir nicht so, wie es richtig wäre oder wie wir das gerne hätten. Und wir können zu dem stehen und etwas daraus lernen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich hilfreiche Vorbilder, finde ich. Und nicht, wenn wir so tun, als hätte das nicht stattgefunden.
Ja, ich finde das auch noch schön, mein älterer Sohn, der ist jetzt 8, der spiegelt das halt sehr stark, wenn wir irgendwie etwas sagen, jetzt, also du irgendwie nicht so rumtoben, wenn du hässig bist, oder sag's ruhiger, wenn dich etwas aufregt, und dann sagt er, schaffst ja du auch nicht immer, und dann findest du, ja, und dann, also, aber eben, dann kannst du wieder, dann können wir uns nachher austauschen und sagen, okay, was hilft mir, zum Tipp, eben, mir hilft die Hand klatschen und mein Hirn dann irgendwie schnell im Moment wie so neutralisieren, und dann sagt er, was hilft dann ihm, und dann schauen wir. Und manchmal eben entstehen so das lustige Situationen, wenn ich mich gerade wegen etwas aufrege und sage, bam, dann klatschen. Und dann, ja. Aber es ist.
Ich finde, das eben, weißt du, das ist eigentlich die schöne Entwicklung, finde ich. Dass man eben eigentlich, mit dem kommt man ja auf die Augenhöhe. Und oh. Ich denke, das ist etwas, was früher anders war, oder? Dass man nämlich zum Beispiel erwartet hat, dass Kinder ihre Gefühle unterdrücken, damit die Erwachsenen nicht in ihre Gefühle hineinkommen. Oder? Also, der Erwachsene hätte einen Ohrfeigen verpassen, hätte verschreien, hat eigentlich in seiner Wut völlig Kontrolle dürfen verlieren, aber das Kind nicht. Also, das Kind hat eigentlich müssen seine Gefühle unterdrücken, oder? Damit der Erwachsene nicht gestresst ist. Und das ist so eine völlig komische, finde ich, Auffassung von Respekt gewesen, oder? Wo eigentlich nur mit Angst zu tun hat beim Kind.
Voll. Ja.
Und das, wo heute viele Eltern anstreben, oder? Das ist natürlich viel komplizierter. Also, dass ich sage, ja, wir haben unsere Gefühle und die sind manchmal schwierig und dann knallt das aufeinander, oder? Und ich muss mich auch in Frage stellen. Ich muss mich auch damit befassen, wie bin ich jetzt mit dieser Situation umgegangen und ist jetzt das ein angemessener Ausdruck gewesen von meiner Wut und was könnte ich da dazulernen? Und in diesem Moment fühlt man sich ja oft ein bisschen schwach auch. Also jetzt wird man durch den Spiegel vorgehalten, oder? Vielleicht würden die Großeltern sagen, das Kind ist frech, wenn es so etwas sagt. Aber eigentlich ist es einfach offen und ehrlich und ist in einer Beziehung drin, wo es getraut, das zum Ausdruck zu bringen, oder? Dass es auch Erwartungen hat an uns.
Cool. Eben, ich finde das auch mich schön. Ich muss das im ersten Moment schlucken, wenn ich so Gegenwehr oder eben das Gegenargument bekomme und finde dann gleich, hey, wie cool, dass sie sich sicher fühlen, um halt das zu sagen. Weil, also bei anderen Generationen hat es einfach eins gesetzt, wenn ein Kind sich getraut, eben gegen die Respektsperson angehen. Und es ist ja schon auch, also du hast vorher gesagt, ja, man hinterfragt sich. Und ich finde, ja, das ist vielleicht auch etwas, was wir jetzt wie können, wo andere Generationen auch nicht können. Wenn ich mich in einer Handlung hinterfrage ich ja nicht mich als gesamte Person. Und bei anderen merkst du, wenn sie den Respekt verlieren, ist eigentlich ihre ganze Person abgewertet. Und das ist dann mega schwierig, um das zu handeln.
Ja. Das ist aber auch etwas, was heute natürlich vielen Eltern Mühe macht, oder? Wie viele Eltern auch viel zu viel in dem Hinterfragen inne sind.
Mhm.
Und ganz verkrampft irgendwo auch das Gefühl haben, ich darf nichts falsch machen, ich darf keine Fehler machen, oder? Und ich immer ganz wichtig finde, doch, das darf man, oder? Also, die Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sie brauchen keine Eltern, wo immer ruhig sind, wo nie irgendwie ihre Gefühle reinkommen, das wäre ja auch schrecklich, die Vorstellung, oder? Sondern sie brauchen Eltern, die fähig sind, das zu reflektieren und das auch irgendwo ein Stück weit zum Thema zu machen und eben gemeinsam mit dem Kind auch Lösungen zu erarbeiten. Und ich finde, bei sich selber und beim Kind einfach eine gewisse Toleranz haben, was das anbelangt. Gefühlfehler, oder? Und das können die im Alltag integrieren.
Das kommt ja bei euch im Buch auch sehr stark vor, finde ich, dass Fehlerkultur mit Augenmaß, wo ich finde, es schwingt auch immer sehr fest mit, dass eben nicht Eltern das leben und die ganze Zeit hinten schon vom Ohr haben, du machst alles falsch, du machst alles falsch, so müssen wir es richtig machen, nur so, wenn es nur so gerade durchziehst, dann ist es richtig und sonst ist alles daneben. Haben ihr bewusst so gemacht, dass das...
Ja, ja, wenn ich das einfach wahnsinnig einengend finde, oder wenn man so das Gefühl hat, Erziehung ist so etwas, wo man richtig und falsch kann machen, und darum gefällt mir das auch, wenn man wirklich das einfach sieht, es geht darum, dass ich mit meinem Kind in einer liebevollen Beziehung bin, oder? Und der Grundton muss irgendwie stimmen. Das Kind merkt, ich bin gewünscht, oder? Und meine Eltern verbringen gern Zeit mit mir. Sie sind interessiert an mir. Und dann hat sehr vieles Platz.
Ein Brennpunkt ist noch das Thema Schule, wo man schon auch merkt, dann kommt so ein Ausseneinfluss rein noch ins Familiensystem, wo nochmal mehr Druck aufsetzt, nochmal mehr Dynamiken in Gang setzt, Gefühle auslöst. Wie kann man das irgendwie begleiten? Gerade dort ist eben das Gefühl begleiten und die eigenen Gefühle im Griff haben extrem schwierig oder herausfordernd.
Das ist, sobald das Kind in Institutionen kommt, das fängt bei den Krippen eigentlich an, oder schon nur bei der Untersuchung vom Hausarzt, wird man auf eine Art mit Normen konfrontiert. Und das ist schwierig auszuhalten. Auf der einen Weise haben wir ja auch zum Beispiel im Bildungssystem so die Tendenz von der Inklusion, Integration, dass wir sagen, alle Menschen sind unterschiedlich. Aber nachher haben wir doch immer die Raster, oder? Wo man eigentlich schaut, passt jetzt das Kind in das Raster? Denkst du im Kindergarten, oder? Das Elterngespräch, dann hat man die 22 Kompetenzen, oder? In diesen drei Bereichen. Und es wird dann eigentlich zurückgemeldet, wo ist das Kind schon auf dem Stand, wo es sollte sein, und wo sind noch die Förderschwerpunkte. Und dann hat man schon auch das Gefühl, das Kind ist so eine Mühle drin, wo es darum geht, so auf eine Art an einen Standard anzupassen. Und es wird einem zurückgemeldet, wo das Kind in dem Sinne nicht genügend funktioniert. Oder vielleicht kann es eben beim Lesen, Schreiben, Rechnen, ist es langsamer im Lernprozess, als erwartet wird. Oder es ist im sozialen Bereich, hinkt es hinten drin.
Du machst Anführungszeichen beim hinkt es hinten drin.
Ja, wie... Kinder sind halt extrem unterschiedlich, oder? Und es ist wie, man ist sich das bewusst, aber man hat es noch nicht akzeptiert. Und ich finde, das grosse Problem, das wir im Moment im Schulsystem noch drinnen haben, ist, dass wir neue Sachen, wie zum Beispiel Inklusion, Individualisierung, oder das Konzept, jedes Kind ist unterschiedlich, einfach drüber gestülpt haben über das Alte mit dem Notenselektion, oder? Wo man dann eigentlich sagt, jedes Kind ist unterschiedlich, aber am Donnerstag bei der Prüfung sollten alle zum gleichen Moment das Gleiche können. Genau. Und das passt einfach nicht zusammen. Das ist auch etwas, wo ich merke, da leiden sehr viele Lehrkräfte drunter, wie sie merken, es stimmt einfach nicht, es funktioniert nicht. Oder wenn wir so eine heterogene Gruppe haben, dann können wir einfach nicht allen mit der gleichen Erwartung begegnen. Aber es wird irgendwie trotzdem von uns verlangt. Und sonst, wenn ein Kind dann nicht entspricht, dann brauchen wir irgendeine Diagnosen, oder dann können wir dann schon Nachteilsausgleich oder reduzierte Lernziele oder irgendetwas, aber zuerst müssen wir quasi den offiziellen Stempel haben, dass mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt, oder? Wo es eigentlich ganz wichtig wäre, dass wir sagen, die Kinder sind halt unheimlich unterschiedlich, sie werden am Ende von der 5. oder 6. Klasse sehr unterschiedlich weit sein, wenn man das ernst meinen, oder mit der Individualisierung und Inklusion, dann müssen wir das einfach akzeptieren und wir müssen dem Rechnung tragen. Und was ich dort zum Teil spannend finde, ist, ich empfinde dort in der Schweiz Schulsystem eigentlich als offener als Bevölkerung.
Okay, spannend.
Ja, ich habe oft den Eindruck, dass Innovationen dort eigentlich aus der Schule kommen, oder? Die Schule möchte andere Bewertungssysteme versucht, Hausaufgaben abzuschaffen, oder? Und dann kommen immer wieder irgendwelche Volksentscheide, die das rückgängig machen. Also zum Beispiel Noten, Appenzell, Genf ist worden, durch eine Abstimmung wieder eingeführt, letzte Woche gerade in Zürich, der Regierungsrat, der Lehrkräfte verboten, irgendetwas anderes ab der zweiten Klasse zu machen als Ziffernote, oder? Also es ist dort eigentlich immer wieder Politik und Bevölkerung, wo Entwicklung in die richtigen Riegel schiebt. Wie man eben dann schnell Angst hat, ja, ohne den Druck lernen Kinder aber wenig, ich habe keine Kontrolle mehr als älterer Teil, ich weiss dann gar nicht mehr, was gemacht wird in der Schule, wo es steht, wo auf eine Art wenig Vertrauen rum ist, oder in die Entwicklungsfähigkeit und Lernfreude von Kindern.
Ja, das ist so
Und
spannend.
was ich, ja, also ich denke, der Druck ist einfach sehr in der Gesellschaft drin, oder? Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass man mehr mit Lernkontrolle arbeitet. Feedback ist wahnsinnig wichtig im Lernprozess. Also Kinder müssen wissen, wo sie stehen, oder sonst kann man, wenn man nicht anschaut, kann man sich ja auch schlecht verbessern. Aber das wäre jetzt zum Beispiel sehr hilfreich. Ich habe ein paar Lehrer kennengelernt, die das machen, trotz dem System, dass sie eben zum Beispiel den Unterricht so individualisiert haben, dass Kinder können sagen, jetzt bin ich bereit und dann können sie Lernkontrolle machen. Und wenn sie die Lernkontrolle nicht bestanden haben, dann beschäftigen sie sich nochmal mit dem Inhalt und machen sie noch einmal. Und das, was wir ja der Schule sonst oft haben mit der typischen Note ist, ich habe eine Matheprüfung, oder? Ich bekomme vielleicht eine ungenügende Note und es wird mir zurückgemeldet, ich habe gesehen, dass du das nicht kannst und jetzt gehen wir weiter.
Ja.
Und eine Schule, die eigentlich aufs Lernen ausgerichtet ist, würde das nicht machen, oder? Dann merkt man, es geht eben dann sehr oft ums Bewerten und nicht um das Lernen. Und das ist schade, das erzeugt wahnsinnig viel Druck und das ist auch einfach nicht effektiv.
Ja, und der Druck spüren ja dann auch die Eltern und setzen dann je nachdem überstülpen den auch noch auf die Kinder und dann hast du irgendwie so auf allen Seiten den wahnsinnigen Druck und die Unsicherheit, was ja eben dann finde ich eine Herausforderung, um dann irgendwie das
wegzunehmen. Also wenn das Kind in der Schule Schwierigkeiten hat, das finde ich eine ganz schwierige Situation für die Eltern.
Ja. Ja.
Wie, das bedeutet ja dann auch oft, dass sich das Kind in der Schule nicht wohlfühlt, oder? Also, dass es zum Beispiel heimkommt und traurig ist, wie die anderen besser und schneller sind, oder vielleicht hat jemand gelacht, wo es vorgelesen hat. Das Kind merkt einfach, wo es steht in dieser Hierarchie. Und ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass man das als Eltern begreift, dass das für das Kind schlimm ist. Ich sage dann aber zu den Eltern, die sagen, ist doch nicht schlimm, sage ich, aber wie wäre das für sich, wenn sie merken, sie sind in der Arbeit, in ihrer Arbeit gehören sie zu den 10% der Schlechtesten. Und ihre Chef sagt ihnen immer wieder, also die Leistung, oder die Chefin, die Leistung, die sie erbringen, die ist ungenügend, die ist eigentlich unter dem Minimum von dem, was wir hier von Mitarbeitern erwarten, oder? Das wäre doch eigentlich eine richtig schlimme Situation. Und ich finde, das muss man anerkennen, oder? Dass ein Kind sich in dieser Situation wirklich, je nachdem, eben nicht gut fühlt und das als schlimm empfindet, oder? Und dass ich das Gefühl ernst nehme und dem Kind auch zugespiegelt, du bist enttäuscht, oder? Was Kinder brauchen, ist Eltern, die dort auf der einen Seite die Gefühle mit dem Kind können aushalten können, aber natürlich auch zeigen, und ich leide jetzt nicht zu fest drunter, oder?
Ja.
Also, nicht ich bin enttäuscht von dir, und das Kind hat sich Mühe gegeben, oder? Es hat die Prüfung geschrieben, es ist nicht gut rausgekommen. Ich sehe, wie es dir geht, und ich fange dich auf. Und so der sichere Hafen, oder? Dass ich das Gefühl habe, ich kann heimkommen, und dort bin ich noch etwas anders als eine schlechte Schülerin. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Und was dort einfach oft passiert bei Eltern ist, das Kind ist nicht gut in der Schule und jetzt hat man natürlich das Gefühl, damit es dem Kind wieder gut geht, muss es besser werden in der Schule. Also fange ich an von üben mit ihm.
Ja.
Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das kann funktionieren und dann ist alles gut oder es funktioniert eben nicht. Und das Kind wird trotzdem nicht besser. Und was dann viele Eltern machen, ist, sie intensivieren die Unterstützung. Also plötzlich wird 2 Stunden mit dem Kind nach der Schule noch geübt und gelernt und Hausaufgaben gemacht. Und die Zeit ist oft dann konfliktreich. Also es wird gestritten. Das führt zu extrem viel Stress im Familiensystem. Und beim Kind kann dann eben auch auftauchen, also die Eltern haben dieses Gefühl, mein Kind muss besser werden in der Schule, damit es ihm besser geht. Und das Kind hat das Gefühl, ich muss besser werden in der Schule, damit meine Eltern sich wieder entspannen können, damit es denen wieder besser geht. Oder? Und es kämpft dann eigentlich bei jeder Prüfung auch noch so ein bisschen um das Glück der Eltern. Und das ist ein wahnsinniger Druck für die Kinder. Und was ich dort hilfreich finde, ist, wenn man als Eltern kann, einen Schritt zurück machen und sich wie überlegen, was ist meine Rolle in dem Ganzen. Und eine Mutter, die mir eben im Buch drin ist, hat das so schön gesagt, mein Kind braucht eine Mutter und nicht eine gestresste Nachhilfelehrerin daheim. Und dann kann man wie für sich, also was ich dann ganz hilfreich finde, ist, wenn man nicht immer so angespannt aufs Resultat schaut, sondern sich einfach überlegt, was machen wir daheim. Oder zum Beispiel, wir lesen eine Viertelstunde pro Tag und ich schaue, dass das in einer möglichst guten Atmosphäre passiert. Oder ich unterbreche das Kind nicht bei jedem Fehler. Ich zeige ihm während dem gemeinsamen Lesen, dass das darum geht, dass man sich eine spannende Geschichte quasi zusammen, oder, erfahrt. Ich wechsle mich ab beim Kind im Lesen und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und dass man sonst eigentlich sagt, daheim sollte ein Ort sein, wo das Kind wie die Zuversicht spürt, auch wenn ich in der Schule jetzt weniger gut bin, oder? Glauben meine Eltern, dass ich eine Zukunft habe. Dass sie, ja, sie sehen Möglichkeiten für mich und haben ein gewisses Vertrauen in mich, dass es auch ohne Glanznoten funktionieren wird in meinem Leben. Und das finde ich ganz wichtig, dass man dem Kind das mitgeben kann.
Ja, das finde ich manchmal so schwierig, dass viele Eltern zwar sagen, hey, Schule ist nicht das Wichtigste, sagen es zum Kind und ihre Zeichen oder ihre Handlungen behaupten aber dann etwas anderes, eben, dass sie dann gestresst sind wegen schlechten Noten oder versuchen zu intensivieren oder Kind zum Lesen zu zwingen. Also, ich muss mich da ja auch immer bewusst wirklich sagen, okay, es ist überhaupt nicht, also, ich finde es wirklich nicht so wichtig. Ich finde, es gibt viele Wege zu dem kommen, was man dann irgendwann machen in seinem Leben. Aber mit dem dann auch umgehen und sagen, okay, gut, das gut. Was interessiert dich sonst noch, ist auch, oder was beschäftigt dich gerade, finde ich mega schwierig, eben zum nicht uneinheitlich kommunizieren. Und manchmal sind es ja der eine Elternteil findet das und der andere findet noch das und dann ist es sehr schwierig.
Ja, und es ist wirklich so, jetzt gerade auch, wenn man so in diesem Bereich lernen ist, wenn Eltern sagen, wir machen keinen Druck, dann wird man hellhörig, oder? Weil das ist oft sehr kopfgesteuert. Und was ich immer eine wichtige Frage dann finde, ist, okay, die Eltern wollen vielleicht keinen Druck machen, aber sie stehen unter Druck. Und das merkt das Kind, oder? Und dann führt das oft auch zum, wir nennen das in der Psychologie ein Double Bind, oder? Also das, wo bewusst kommuniziert wird, ist anders als das, was unterbewusst kommuniziert wird. Unbewusst merke ich vielleicht zum Beispiel, meine Eltern haben schlaflose Nacht, wenn ich eine Prüfung habe. Die sind angespannt, wenn ich heimkomme mit den Noten, oder? Und dann sagen sie eben, ist doch nicht so schlimm, aber eigentlich gesehen, es ist furchtbar für sie, oder?
Stimmt,
und,
ja.
und dann finde ich, das für Kinder sehr schwierig einzuordnen, oder? Was ist jetzt da eigentlich? Ich kann meiner Wahrnehmung gar nicht trauen. Meine Eltern sagen irgendetwas, aber ich merke, dass etwas ganz anderes eigentlich im Busch ist. Mhm. Und das sind die Momente, oder, wo es wichtig ist, das hinterfragen, wo man vielleicht eben auch kann sagen, ja, die Schule ist wichtig. Und es spielt eine Rolle, wie das Kind da tut. Und es ist nicht alles, oder? Aber es ist nicht unwichtig.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also ich meine nicht, es ist unwichtig, aber es ist ein einzelnes Ereignis oder an dem Zeitpunkt die Leistung können zu bringen, finde ich nicht wichtig. Aber wenn es dem Kind wichtig ist, dann ist es wichtig. Aber ja.
Ja, und es spielt eine Rolle, was in der Schule passiert, oder? Natürlich. Ja. Also wenn ein Kind zum Beispiel dort immer eben erlebt, ich genüge nicht, ich kann das nicht, oder ich bin überfordert. Das sind schon prägende Erfahrungen. Und dann ist es auch auf eine Art wichtig, dass wir uns als Eltern überlegen, und wie stehen wir jetzt zu dem, oder? Und welche Unterstützung braucht mein Kind? Damit es eben nicht zum Beispiel mit der Zeit das Gefühl hat, ich habe sowieso nicht, ich bin jetzt blöd, oder? Und zum Beispiel eben das Selbstwertgefühl dann so in den Keller geht.
Oder wenn es mit Hilfsfragen zu uns kommt und wir einfach immer würden abwürgen und sagen, du, das ist gar nicht wichtig, dann nehmen wir ihm Motivation.
Ja. Und das ist ja manchmal dann eben eher wichtig, dass man sieht, zum Beispiel, mein Kind hat Mühe, ich kann das realistisch einschätzen, oder? Und ich helfe meinem Kind, ein Ziel zu setzen, das es erreichen kann. Und wenn es das Ziel erreicht, dann können wir uns auch zusammen freuen, oder? Ich erzähle aber gerne die Geschichte vom Sieger Eis, das war eben eine Mutter gewesen, in einem Seminar von rechenschwachen Kindern, die das wunderbar gemacht. Habe ich eben gefragt, wie schaffen die das, dass Kind trotzdem für die Matheprüfungen lernen, oder? Obwohl sie immer schlechte Noten haben. Und sie hat eben gesagt, für uns ist es wichtig, zuerst mal die Messlatte abzutun, oder? Und einfach sagen, ein Vierer genügend ist jetzt einfach eine schöne Note für unser Kind. Und wenn wir ein bisschen dranbleiben, wenn wir 10 Minuten pro Tag üben, dann kannst du das eben oft erreichen. Sie hat dann gesagt, eben, wenn wir üben 10 Minuten pro Tag, das haben wir einfach unseren Timetimer, oder? Unseren Wecker, wo wir es eingeben. Und mit den Übungsmaterialien von der IF-Lehrerin machen wir das. Das wäre eben die Input-Orientierung, oder? So viel machen wir und wie nicht. Und wenn sie dann heimkommt mit einer Vierer, dann freuen wir uns, oder? Dann gehen wir ein Siegerglas essen. Und die hat sich dann eben gefragt, was machen wir, wenn sie ungenügend ist, dann hat sie gefunden, dann gehen wir ein Trostglas essen.
Das ist super.
Aber einfach, wenn die Tochter heimkommt, oder sie soll nie gesehen, ja, meine Eltern erwarten, dass ich mich in einem gesunden Rahmen bemühe. Wenn es ein Erfolg ist, dann freuen sie sich mit mir. Wenn es ein Misserfolg gibt, dann fangen sie mich auf und sind da für mich. Und das ist, finde ich, eine gute Haltung, oder? Wo man eben nicht sagt, es ist alles gleich und es ist ja nicht so schlimm. Aber eben auch nicht, du musst jetzt besser werden und einen riesen Druck macht aufs Kind. Sondern wie als Eltern Teil ein bisschen schaut, oder was kann mein Kind leisten? Was ist möglich? Wie können wir schauen, dass wir hier angemessene Erwartungen haben? Und wie können wir das Kind unterstützen, da gut durchzukommen?
Und auch bei sich selber. Also Fehler mitteilen. Ich finde, manchmal ist es bei Kindern schwierig, dass sie nicht sehen, dass sie das Gefühl haben, die Eltern können alles, wissen alles und machen alles richtig. Und manchmal sagen, wenn man irgendetwas völlig versemmelt hat und also sie dann durch das sehen und man ist auch nicht ein schlechter Mensch deswegen.
Ja. Ja, und ich finde das einfach noch ein wichtiger Punkt, oder? Wenn man aber so das Gefühl hat, eben wenn zum Beispiel die Eltern einfach so signalisieren, ja, die Schule ist ja eh nicht wichtig und das blöde Schulsystem und so weiter, oder das merke ich, das ist auch bei gewissen Eltern drin. Wie soll das Kind denn das auch ernst nehmen? Das ist
voll.
Auch irgendwo eine Abweichung von der Welt, wo man mit seinem Partner immer würde sagen, ja, deine Scheissfirma, und das ist eh wurscht, was du bearbeitest, oder? Ist ja eh nicht wichtig. Doch, das ist ja wichtig, das Kind ist dort drin. Das hat auch so manchmal ein bisschen etwas für das Kind. Meine Eltern wollen gar nicht anschauen, sie wollen sich gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und wenn ich zum Beispiel zeige, mich trifft es aber und ich bin enttäuscht, das darf gar nicht sein, oder? Also die Emotionen werden dann sofort von den Eltern abgewehrt. Und das ist so ein Bereich, wo es in diesem Buch sehr wichtig ist, dass wir können zeigen, es ist wichtig, dass wir Gefühle von den Kindern validieren, oder? Nicht, dass wir ihnen nicht immer sagen, wie sie sich fühlen sollen, brauchst doch keine Angst haben, oder? Jetzt musst du doch gar nicht so wütig sein, das ist doch nicht schlimm, oder? Wo wir immer als Eltern eigentlich sagen, schau, in dieser Situation setzt die so und so fühlen, sondern dass man eben eigentlich dort mit einer gewissen Offenheit angeht und schaut, wie geht's dir denn? Oder? Und was brauchst du jetzt von mir?
Ich finde das auch wichtig, mein Sohn hat mir eben auch mal so gesagt, weißt, ich verbringe so viel Zeit von meinem Tag in dieser Schule. Wo ich dann auch finde, ja, und darum müssen wir schauen, dass es stimmt für dich dort. Weil es ist so unglaublich viel Zeit vom Tag, wo sie dort verbringen. Vieles kommen wir ja wirklich nicht mit über. Welche Dynamik, wie, wo, was. Und ich finde, ja, es ist mega schwierig und aber auch wichtig, irgendwie im Gespräch zu bleiben und zu schauen, wie stimmt es und wie fühlt es sich an.
Das ist ja also ein bisschen die schwierige Vorstellung, oder? Ich bringe jetzt mein Kind in das Gebäude Und dort passieren ganz viele Sachen, die es prägen. Und für mich ist das eine Blackbox. Ich sehe nicht wirklich drin. Aber ich weiss, die Freundschaften, die mein Kind hat oder nicht hat, die Erfahrungen, die es macht mit anderen Kindern, die Beziehung, die es zu der Lehrkraft hat, das alles wird es beeinflussen und prägen, oder? Und ich habe wahnsinnig wenig Einfluss darauf, was dort passiert. Und das, was ich machen kann, ist das Kind stärken daheim, im Fähigkeiten mitgeben, oder? Und schauen, dass der Kanal offen bleibt. Dass das Gefühl hat, ich kann immer zu meinen Eltern gehen, die haben ein offenes Ohr. Und ich kann erzählen, was dort passiert ist, oder? Und sie hören mir zu. Und das,
Cool.
denke ich, das ist so ein bisschen das, was wir als Eltern machen können, oder? Dass wir einfach schauen, dass das Kind das Gefühl hat, dass das möglich ist. Und das ist eben sehr schnell nicht der Fall. Also ich finde das immer erschreckend, zum Beispiel, etwa die Hälfte von den Eltern merken zum Beispiel nicht, wie das Kind gemobbt wird.
Ja.
Wie Kind das einfach für sich behalten, oder?
Ja, sie wissen
Und das
aufrühren, was uns stresst
ausblenden.
und
Ja, also ich merke das oft, dass eben zum Beispiel das Kind Gefühl hat, das stresst den Eltern oder es nützt ja sowieso nichts oder die Eltern sagen dann einfach Sachen, wo mir nichts nützen. Zum Beispiel musst halt mal, muss dich nicht kümmern, was die anderen denken oder dann musst halt mal dem eins schlo oder also so quasi wehr dich oder ignorier es. So Tipps, wo Kinder überhaupt nicht können anfangen damit. Und wenn Kinder zwei, dreimal solche Tipps gehört haben von den Eltern, die nicht funktionieren, ist für sie wie die Lösung, dann erzähle ich ihnen nicht mehr so etwas. Oder sie haben Angst, dass die Eltern überreagieren, oder? Dann gehen die Eltern sofort in die Schule und reden mit der Lehrkraft und dann schimpft die Lehrerin miteinander und dann wird es noch schlimmer für mich.
ja. All die Eltern, die jetzt hier schon zugelassen haben und denken, oh Mann, ich habe schon so viele Sachen gesagt, wo meinem Kind vielleicht das Gefühl geben, es ist kein sicherer Hort bei uns daheim oder wo schon abwertende Sachen gesagt haben oder falsche Tipps. Was würdest du dann raten? Eben, um nicht einfach zu sagen, jetzt habe ich eh schon alles falsch gemacht und
Also, was ich immer erstaunlich finde, ist, Kinder, Jugendliche verzeihen einem wahnsinnig viel. Sobald man wieder zeigt, es ist wieder da, die Offenheit. Und das ganz oft auch in Beratungen erlebt, oder dass eben zum Beispiel Jugendliche das Gefühl haben, meine Eltern hören überhaupt nicht zu, oder? Und es ist manchmal auch so gewesen, dass man das Gefühl hat, die Eltern, die Jugendlichen sind in der Beratung, man stellt ein paar Fragen, die Jugendliche erzählen von sich, und das ist alles Neuland für die Eltern, oder? Sie haben das gar nicht erfahren. Und wie wichtig das der Jugendliche das ist und wie schön sie das findet, dass es jetzt die Gelegenheit gibt. Und man kann sich dort sehr gut wieder mit seinem Kind versöhnen und auch zeigen, jetzt bemühe ich mich um eine Änderung. Wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen, oder? Aber ich möchte es versuchen. Und das kann man immer wieder ändern, finde ich. Zum Teil sogar im Erwachsenenalter. Manchmal gibt es also Situationen, dass man merkt, da ist jemand 40, 45 und die Person plangt immer noch darauf, dass die Eltern mal einen bestimmten Punkt einfach hören, oder? Ohne dass sie es gerade abwehren. Und dann, wenn das aber passiert, kann das eben auch in diesem Alter noch sehr versöhnlich sich auswirken. Und das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Wir schreiben in diesem Buch, ich liebe dich so, wie du bist. Dass bedingungslose Liebe eben nicht etwas ist, was einem immer gelingen muss, sondern dass es wie ein Geschenk ist, wo man dem Kind immer wieder machen kann. Und das finde ich irgendwie noch einen wichtigen Punkt, oder? Dass man einfach kann sagen, wenn mir das heute gelingt, dann bringt uns das näher.
Du hast noch, auch schon erwähnt, wir haben auch viel mit Kindern mit ADHS zu tun. Ist jetzt gerade das, eben die stehen oft in der Schule manchmal ein bisschen im Fokus oder werden als störend empfunden oder es wird ihnen signalisiert. Gewisse gehen auch komplett unter, obwohl sie das haben. Dann kommen dann all die Diagnosen im Erwachsenenalter, wo man merkt, dass da irgendetwas ist. Was würdest du dort raten? Weil viele Eltern, die ich kenne, sagen, sie brauchen Tools, um besser mit dem Kind umzugehen, im Sinne von, dass die dann besser funktionieren in der Gesellschaft. Und ich habe mich dann gefragt, braucht es Tools oder würdest du etwas anderes raten?
Also wir gehen eigentlich immer so von drei Punkten aus, wo ich finde, ein gutes Coaching, eine gute Therapie hat immer alle drei Aspekte mit drin. Die eine Frage ist, wo können wir die Umgebung als Kind anpassen? Oder? Also was können wir in der Umgebung, was können wir in unserem Verhalten anders machen, damit es besser zum Kind passt und ihm die Situation erleichtert? Oder das kann zum Beispiel sein, wenn es das Kind sich nicht konzentrieren kann, dass es an einem Einzelpünktli ist, dass es wieder vorne ist, dass die Lehrkraft vor allem die guten Momente sieht und zurückspiegelt, dass die Hausaufgaben in kurzen Sprints stattfinden, dass man auch sagt, wenn das Kind 30 Minuten gemacht hat, dann darf es abbrechen, auch wenn wir nicht fertig sind, oder? Man kann viel machen, in der Umgebung, damit es für die Kinder ein bisschen einfacher ist. Der zweite Punkt ist auch das Kind, oder? Welche Kompetenzen braucht das Kind unbedingt und wie kann es die entwickeln? Und da geht es oft darum, dass man sich auf eine Baustelle fokussiert, oder? Dass man zum Beispiel sagt, ja, es wäre ganz wichtig, dass das Kind lernt, wie es mit Wut umgeht, oder? Wie man weniger Sachen vergisst oder wie man sich ein bisschen besser fokussiert. Aus was besteht die Kompetenz und wie können wir die trainieren? Und bei dem Trainieren finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich als Fähigkeiten sehen, oder? Und uns überlegen, aus was besteht die? Wie können wir die kleinen Schritte anlegen und wie können wir dem Kind Feedback geben auf dem Weg? Und der dritte Punkt, neben der Umgebung anpassen oder das Kind trainiert etwas, wäre, was müssen wir akzeptieren, oder? Also wo geht es darum, dass wir merken, ja, unser Kind hat eine gewisse Persönlichkeit, es hat vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten und das wird so bleiben. Und das ist oft auch ein ganz wichtiger Punkt. Also bei den Eltern, aber auch bei Betroffenen selber, oder? Dass man nicht immer gegen seine Natur muss angehen, dass man nicht immer das Gefühl hat, ich müsste eben eigentlich gewisse Schwächen in mir ausmerzen, gewisse Persönlichkeitszüge verlieren, damit ich in der Welt kann bestehen. Und das, wo ADS-Betroffenen langfristig hilft, oder, ist, wenn sie sich gut kennen. Also, wenn sie wissen, was sind meine Kinderheiten, meine Stärken, was fällt mir sehr schwer. Wenn sie wissen, was ihre Interessen sind, wenn sie beruflich auch ein Stück wieder Nische finden, oder, und wissen, was bringe ich mit? Wo kann ich auch andere unterstützen? Und wo ist es wichtig, dass ich mir Hilfe hole und Entlastung bekomme? Das ist viel wichtiger, als dass man irgendwie eben so ein Normkind versucht umzuerziehen. Und für die Eltern ist es halt sehr viel schwieriger. Das muss man sich auch bewusst sein, oder? Eltern von Kindern mit ADS leisten sehr viel mehr in dieser Eltern-Kind-Beziehung und in der Erziehung als andere Eltern. Sie kommen natürlich öfter an den Rand, sie sind mit sehr viel mehr Unsicherheiten konfrontiert. Sie müssen viel, viel mehr Kritik von außen einfangen und mit dem umgehen. Und das weiss es ja jeder besser, oder? Der eine findet, ihr seid einfach zu wenig liebevoll mit dem Kind, der andere findet, ihr müsst ihm einfach mal zeigen, wo der Bargli den Most steht. Oder strenger sein, konsequenter sein. Und da jetzt wieder andere, die finden, das gibt's doch gar nicht, oder? Und das ist alles nur irgendwie ein Mythos oder irgendetwas von der Pharmaindustrie erfunden, nichts. Und mit dem ganzen Käse muss ich als älterer Teil dann auch noch irgendwie können umgehen. Und immer wieder anschauen, wer ist mein Kind, was kann mein Kind leisten, wo muss ich ein bisschen fordern, oder? Wo muss ich ihm helfen, gewisse Fähigkeiten aufzubauen, wo muss ich aber auch ein Stoppsignal antun und sagen, das ist zu viel Druck, das ist zu viel Erwartung, da müssen wir uns das Kind auch ein Stück weit davor schützen. Und das ändert sich auch die ganze Zeit, oder? Und ich habe im Allgemeinen das Gefühl, jetzt die Eltern von Kindern mit ADS, habe ich oft das Gefühl, die haben dort schon einen weiten Weg gemacht, oder? Also gerade die Familie, die den Zugang findet, die haben dort eine grosse Aufgabe vor sich und viele Eltern wachsen aber auch sehr an dem.
Aber es macht Mut, um irgendwie dort durchzugehen und auch wissen, es gibt Tools, aber es gibt auch Sachen, die man einfach akzeptieren kann.
Ja. Und Ich finde eben, das Akzeptieren, das ist ja so wichtig, damit das Kind sich kann akzeptieren kann. Damit es eben nicht immer das Gefühl bekommt, du bist eigentlich nicht richtig so, wie du bist.
Ja, ich finde das eben im Buch mega schön, dass man das irgendwie wie immer wieder sieht und immer wieder merkt, dass das eigentlich wie so das Zentrale ist an allem. Und ich finde es gleiche Gratwanderung. Ich merke immer wieder, dass ich, oh, jetzt habe ich gerade irgendwie das Gefühl nicht validiert vom Kind. Oh, jetzt habe ich gerade irgendwie meine Vorstellungen darüber gestellt. Jetzt habe ich gerade wieder Forderungen gestellt, die das Kind nicht kann erfüllen kann. Und eigentlich wollte ich gar nicht, dass sie das erfüllt. Also weißt du, dass wir dort wie unsere eigenen Maßstäbe auch irgendwie so ein bisschen in Frage stellen. Und auch irgendwie, wie wir merken, das ist, ja. Es ist eine Herausforderung, man kann es als Herausforderung oder als Spielung sehen, das mag ich auch als Spielung sehen, dass es mehr Spass macht. Aber ja.
Ja. Mal und eben, ich finde, wenn wir das mitnehmen, dass es ja auch wirklich etwas ist, wo wir dazulernen dürfen und nicht etwas, was wir können müssen, oder? Dann kann man das auch wirklich als Bereicherung empfinden und sich auf den Weg machen, ohne dass man eben immer so die Brille nachhat, wo ist mir jetzt heute wieder nicht gelungen und sich selber dafür fertig macht, oder?
Voll.
Und das finde ich noch ein letzter wichtiger Punkt, also bei dieser, unbedingten Wertschätzung, dass wir das auf uns selber anwenden, oder? Und dass wir dort auch irgendwo ein bisschen lernen, uns halt so anzunehmen, wie wir sind, mit allen Schwierigkeiten und Schwächen, die wir mitbringen. Und auch sehen, dass wir können uns von dort aus können wir uns entwickeln, oder? Und je mehr, dass es uns aber auch gelingt, uns selber anzunehmen, desto einfacher wird es.
Ja, und das ist das, was wir halt aus unserer Community am meisten hören, oder? Dass sehr oft, wenn wir versuchen, Inhalte zu produzieren, die sollen helfen, um gewisse Probleme zu durchschauen, dass dann auf das Ohr geht, von was mache ich alles falsch. Darum versuche ich es dann auch manchmal so extra zu betonen, weil das ist unsere natürliche Denkweise, unsere Negativity-Bias, oder? Wo einfach mal immer gerade Fehlersuche macht und so. Es gibt auch mega vieles, was wir richtig machen und niemand macht alles richtig. Und das ist auch nicht nötig, alles richtig zu machen. Und, ja.
Ja. Es sind noch vielleicht eine Übung im Buch drin, wo ich eben auch noch wichtig finde, in diesem Punkt, auch wegen der Prägungen, dass man sich wirklich mal Zeit nimmt, aufschreibt, was haben meine Eltern alles gemacht, wo ich einfach möchte übernehmen. Und ich finde, da bin ich dankbar dafür. Das ist wertvoll gewesen. Das möchte ich so meinen Kindern weitergeben. Ich finde, das hat oft auch etwas sehr Versöhnliches. Oder? Dass man merkt, ja, ich habe ganz viel Gesundes und Positives und Gutes mitbekommen, wo ich eigentlich kopieren, wo ich weitergeben kann. Und ein Vater hat das eben noch schön gesagt, wo auch im Buch drinnen ist, wenn jede Generation sich ein bisschen bewusst macht, was ist Wertvolles da gewesen, was habe ich Wertvolles mitbekommen und welche kleinen Sachen könnte ich noch dazu tun, oder? Dann sind wir doch auf einem guten Weg.
Ja, unbedingt. Hat es sonst noch etwas, wo du mega wichtig findest, noch zu erwähnen? Außer, dass die Leute einfach sollen das Buch lesen.
Ja, also das Allerwichtigste in der Beziehung zum Kind finde ich wirklich, dass man sich immer wieder mal fragt, hat es die Woche so einen Moment von echter Begegnung gegeben zwischen mich und meinem Kind? Und falls nicht, wie könnte ich das noch nachholen, oder? Aber ich finde, wenn man sich immer wieder ein bisschen um das kümmert, dann hat wirklich ganz, ganz viel anders Platz.
Merci vielmals. Und für ja, Eltern, die irgendwie, falls man euch noch mehr hören oder so, ihr macht ja auch regelmäßig Online-Workshops. Stefanie und du.
Ja, also jetzt im Moment gerade nicht so viel, wie Stefanie auch gerade noch ihr Kind bekommt und ein bisschen Pause macht. Genau, aber sonst jetzt auch ganz viele Videos, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal zu einzelnen Themen. Einfach wenn man mit Kindern lernen eingibt auf Google, dann findet man eigentlich alles.
Genau, und wir tun eh die Links zu euren Inhalten und so tun wir noch in die Show Notes rein, dass die Leute direkt draufklicken und euch finden.
Wunderbar.
Ja, gut.
Vielen
Danke
Dank,
dir vielmals.
Simon.
Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!